Tores Tea Time. Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.
Tores Tea Time wird präsentiert vom Zukunftsgestalter Tino Hans und vom Finanzierungsarchitekten René Holling. Tino Hans ist euer Mann, wenn es in Richtung finanzielles Glück geht. Gestaltet zusammen mit Tino eure finanzielle Zukunft. René Holling ist der Mann für das schnelle Geld in Sachen Privatkredit und Finanzierung. Doch nun heißt es auf eine Tasse Tee mit Thilo Mädler. Ich hatte schon Geschäftsführer, Landräte, Bürgermeister hier im Podcast und nun auch einen Bundeswehrgeneral. Mein heutiger Gast war jahrelang Oberst in Husum, lebt immer noch in Hattstedt, doch arbeitet mittlerweile in Berlin im Verteidigungsministerium. Seinen wohlverdienten Urlaub verbringt er unter anderem damit, mit mir jetzt eine Tasse Tee zu trinken. Darüber freue ich mich sehr und sage herzlich willkommen bei Tores Tea Time, Brigadegeneral Thilo Mädler.
Ja, moin Tore, herzlich willkommen in Hattstedt.
Ich freue mich, hier sein zu dürfen, in deinem Ort der Stille, wie du sagtest. Herrlich, in deinem Wintergarten. Aber als erstes, Thilo, soll ich dir liebe Grüße ausrichten vom Bürgervorsteher Martin Kindl.
Ja, vielen Dank. Ja, einer meiner Offiziere aus dem Geschwaderstab. Ja, war eine tolle Zeit.
Er sagt auch, du würdest schmerzlich vermisst werden in Husum. Kannst du jetzt nichts zu sagen?
Genau, aber freue ich mich.
Ich habe ein bisschen versucht, auch was Schlechtes über dich herauszufinden, aber es ist mir gar nicht gelungen. Weil alle positiv von dir gesprochen haben, außer einer, der sagte, denn du seist Bayern-Fan.
Ja, das stimmt, aber das ist ja nichts Ehrenrühriges. Denn ich bin ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, in Bayern geboren. Bin da eigentlich von der Herkunft Bayer, Franke, um genau zu sein. Und ich glaube, dann darf man das. Also ich bin buchstäblich in Bayern Bettwäsche groß geworden.
Du weißt es wahrscheinlich auch nicht, aber ich bin auch Bayern-Fan. Siehst und du hast viel mehr Legitimation, Bayern-Fan zu sein als ich, denn ich bin 1000 Kilometer nördlich aufgewachsen, aber auch in Bayern-Wäsche aufgewachsen.
Siehst du.
Also hätten wir das auch geklärt. du sagtest, du bräuchtest eigentlich gar keinen Urlaub, also Urlaub machen, Urlaub wegfahren, denn Nordfriesland ist so schön. Merkt man das erst so, wenn man wirklich in einer Stadt wie Berlin arbeitet, immer diesen Trubel hat, merkt man da erst, wie schön das eigentlich hier vor Ort in Nordfriesland ist?
Nee, wir haben es eigentlich gleich gemerkt, als wir hierher gezogen sind. Also wir sind natürlich durch meinen Beruf viel umgezogen, mehrfach in Deutschland, waren auch 3 Jahre in den Niederlanden. Und sind auch, wie gesagt, immer mit den Kindern, als sie noch kleiner waren, umgezogen. Aber als wir hier waren in Nordfriesland, wir haben ja zuerst in Ahlewatt gewohnt, noch ein kleineres Dorf, da war es eigentlich so, dass wir eigentlich nach Tagen gesagt haben, oh, ist das klasse hier, hier bleiben wir, zumindest erstmal für eine längere Zeit. Und ich kann mich noch entsinnen, der Möbelwagen war noch nicht ausgepackt. Da klingelte der schon der kleine Nachbarsjunge Oke. Oke ist heute 20 und 1,90 Meter groß und fragte, habt ihr Kinder? Die hatten wir, ja. Und die waren sofort dann draußen auf der Straße und die sind eigentlich da sofort angekommen. Und insofern, wenn du meine Kinder fragst, was deren Heimat ist, obwohl die nicht hier geboren sind, die sagen Nordfriesland.
Ist das auch der Grund, warum ihr immer noch hier lebt, obwohl du ja in Berlin eigentlich lebst?
Ja.
Beziehungsweise arbeitest. Mhm.
Genau das ist es. Also wie gesagt, wir sind umgezogen dann mehrfach, also zunächst mal bevor die Kinder da waren und dann mit den Kindern, als sie kleiner waren. Wie gesagt, die 3 Jahre in den Niederlanden, tolle Zeit, das war okay. Da waren die Kinder so im Kindergartenalter. Und dann sind wir nach Bonn versetzt worden. Dort kam Alissa in die Grundschule und hat dort die ersten 3 Schuljahre mitgemacht. Janis ist 3 Jahre jünger, der war also dann noch im Kindergarten. Und als wir dann hierher gezogen sind, da war dann für Janis die Einschulung, für Alissa von der 3. in die 4. Klasse und dann beide später aufs Gymnasium hier in Husum. Und da habe ich gemerkt, so jetzt kommt die Lebensphase, wo die Kinder Wurzeln brauchen.
Sie ankommen.
Ja, wo sie ankommen. Und da brauchen die jetzt einen festen Hafen. Und ich bin dann natürlich, wie das viele Soldaten so machen, gependelt. Erst nach Köln 2 Jahre und dann seit einer ganzen Reihe von Jahren nach Berlin. Und über Berlin kann ich ja gleich noch ein bisschen schnacken, aber ich kann ja nur sagen, Nordfriesland ist für mich so der Ruhepol in meinem Leben.
Thilo, ganz naiv gefragt, weil ich es auch wirklich nicht besser weiß. Brigadegeneral, was ist das? Wie wird man das? Und was kommt danach? Step by step. Also was ist ein Brigadegeneral?
Ja, also es ist ein Dienstgrad der Bundeswehr und es gibt eben eine verschiedene Anzahl von Sternen, die man hat. Und der Brigadegeneral ist auch wirklich der kleinste General. Ich habe einen goldenen Stern auf der Schulter und dann je mehr das werden, desto wichtiger ist man natürlich. Unser Generalinspekteur zum Beispiel, der hat 4 Sterne. Ne? Man sagt auch oft so im Gebrauch, ist ein 4-Sterne-General. Also ich bin noch ein ganz, ganz kleines Licht.
Im Vergleich.
Im, Vergleich, aber trotzdem muss ich sagen, bin ich schon stolz auf das, was ich erreicht habe. Ja, wie wird man das? Ich habe mir das nie vorgenommen und letztendlich, um das auch klar zu sagen, derjenige, der vielleicht in jungen Jahren sagt, ich will mal General werden, der ist auch der Falsche und wird es auch hoffentlich nicht. Sondern es ist ein langes Soldatenleben. Ich bin mittlerweile seit, lass mich rechnen, 36 Jahren fast Soldat, über viele Verwendungen, wirklich tolle Verwendungen, Führungsverwendungen, Ausbildungsverwendungen. Und irgendwann wächst du halt durch die Ebene durch. Bei mir war dann noch eine ganz wichtige Weichenstellung, die Generalstabsausbildung in Hamburg. Kennst du vielleicht Hamburg Führungsakademie?
Ja.
2 Jahre. Aber nicht jeder, der diese Generalstabsausbildung absolviert, wird auch General. Also insofern war das auch noch jetzt keine Vorentscheidung. Und dann wächst man halt so durch die Führungsebenen durch. Dann war ich, das ist ja vielleicht auch der Grund, warum ich hier sitze, 4,5 Jahre hier in Husum. Erst Kommandeur und Geschwaderkommodore. Und dort wurde ich dann zum Oberst befördert. Und obwohl ich jetzt natürlich General bin, also eine Ebene höher, muss ich sagen, die Verwendung als Geschwaderkommodore, das war die geilste Zeit in meinem Leben. Also
kannst du das definieren, Geschwaderkommodore? Ja. Was heißt das für
Ach stimmt, jetzt
für Laien?
Für Nicht-Soldaten. Ja, also letztendlich gibt es natürlich, ja halt, wir nennen das Verbände, vielleicht kennst du den Begriff Bataillon oder in der Luftwaffe, bei der FLRAG heißt das ganz normal Gruppe. Das war ich Gruppenkommandeur in Husum. Als Oberstleutnant und dann eine Führungsebene höher ist eben ein Geschwader. Das waren dann eben mehrere von diesen Gruppen. Also das heißt, zu mir gehörte neben Husum dann auch noch das damalige die Patriot-Gruppe in Leck. Die gibt es heute nicht mehr. Und im Grunde genommen ist es halt dann, wenn du so willst, man ist für rund 2000 Soldaten, Soldatinnen und zivile Mitarbeiter war ich damals verantwortlich. Also schon eine große Führungsverantwortung. Und auch viele Menschen halt, die man kennenlernt. Und das geht mir eigentlich heute noch so, obwohl ich lange nicht mehr da bin. Wenn ich jetzt so in Husum auf dem Marktplatz bin, da kommt immer einer und hier entweder Thilo oder Herr Oberster General, was auch immer. Also es sind eigentlich schöne Erinnerungen, die man an die Zeit hat.
Wie wärst du denn angesprochen? Wie wird man als General angesprochen? Herr General?
Also, ja, genau. Also im Dienst, Herr General.
Ja, genau.
Ja. Ja.
Okay.
Das ist eigentlich so üblich, dass man sich so im Dienst mit dem Dienstgrad anspricht, ne? Ja.
Weshalb gibt es in Husum 2 Kasernen? Einmal die Fliegerhorst-Kaserne und die Julius-Leber-Kaserne. Was hat das für einen Hintergrund?
Ja, zunächst einmal ist das natürlich super für Husum.
Ja.
Ich habe mir übrigens ja die Zahlen mal rausschreiben lassen, wie viele Dienstposten, so nennen wir das, in Husum sind und in Nordfriesland insgesamt. Also in Husum sind das rund 3000, weil es eben 2 große Verbände sind, die eigentlich erstmal miteinander nichts zu tun haben. Das ist mein, wenn ich das so sagen darf, altes FLRAG-Geschwader in der Fliegerhorst-Kaserne. Und es gibt dann das Spezialpionierregiment in der Julius-Leber-Kaserne. Und dass so eine relativ kleine Stadt wie Husum 2 große Kasernen hat.
Ungewöhnlich.
Ist ungewöhnlich, aber ein Glücksfall. Aber die haben jetzt in dem Sinn jetzt nichts miteinander zu tun. Aber es ist natürlich toll, dass wir so ein großer, bedeutender Standort in Husum sind. Und wenn du das mal erweiterst auf Nordfriesland, dann noch in Stadum und Westerohrstedt, ich habe es mal mir aufschreiben lassen, das sind es über 4000 Soldaten und Soldatinnen und zivile Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und das ist ein gewaltiger Faktor für so einen Landkreis.
Ja, ein Wirtschaftsfaktor.
Ja, ganz bestimmt ein großer Wirtschaftsfaktor, aber ich will hoffen, dass wir mit der Bundeswehr deutlich mehr sind als ein Wirtschaftsfaktor, denn es sind 4000 Menschen, die in dieser Region wohnen, die so wie ich diese Region liebgewonnen haben, obwohl sie nicht von hier stammen. Und wenn du mal so ein bisschen links und rechts guckst, das sind ja auch Menschen, die sich auswirken in der Nachbarschaft, in den Sportvereinen, in der Freiwilligen Feuerwehr, in den Kirchengemeinden, in der Kommunalpolitik. Du hast den Martin Kindl erwähnt. Also ich glaube, wir sind schon, ja, wir sind ein großer Wirtschaftsfaktor, aber viel, viel mehr.
Punkto Wertschätzung. Glaubst du, wenn ein uniformierter Soldat einkaufen geht, mit der Bahn fährt, wie auch immer, ist der Respekt da oder ist er weniger geworden in den letzten Jahren? Ist dir da irgendwas aufgefallen?
Also ich denke schon, insgesamt ist Respekt da. Also ich zumindest könnte aus meinem eigenen Erleben in nur mittlerweile 36 Jahren nie irgendetwas Negatives berichten, aber ich ganz, ganz häufig werde ich positiv angesprochen. Zum Beispiel auch, wenn ich in Uniform auf Dienstreisen bin, so auf dem Bahnhof oder warte irgendwo am Flughafen, dass man ganz oft angesprochen wird, auch so ganz banal, Mensch, was machen Sie denn? Was ist das denn für Dienstgrad und ja, so? Ja. Mhm. Ja, aber eigentlich immer freundlich und nee, also was Negatives könnte ich wirklich nicht berichten. Wenn überhaupt, glaube ich, ist insgesamt so ein gesellschaftlicher Trend, dass vielleicht insgesamt so ein bisschen, na, wie soll ich sagen, der Respekt vor Autoritäten im weitesten Sinne des Wortes zurückgeht. Das betrifft ja zum Beispiel auch die Polizei. Wir sehen auch, dass zum Beispiel Rettungskräfte gelegentlich auf eine völlig inakzeptable Weise behandelt werden.
Ja, wie kann das sein?
Ja.
Also wie kann das sein?
Ja, ganz, ganz banal. Weil nicht alle Menschen wirklich schlau sind und eine gute Kinderstube genossen haben. Ne? Es gibt auch Hirnis.
Ne? Ja, jede Menge.
Ja.
Ja. Und das ist die einzige Erklärung.
Ja.
Aber dann auch total unverständlich. 2011, 1. Juli 2011, ist was passiert, und zwar wurde die Wehrpflicht erstmal ad acta gelegt. Und ich hatte immer das Gefühl, die Wehrpflicht war so ein kleines Bindeglied zwischen Gesellschaft und Militär, in Anführungszeichen. Wie siehst du das als General der Bundeswehr, dass diese Wehrpflicht abgeschafft wurde? Weil ich finde, dadurch hatte früher jeder sehr viel mehr Zugriff auf die Bundeswehr so. Man wurde häufiger darüber gesprochen. Jetzt ist das ja eine Freiwilligenarmee quasi. Also man muss sich aktiv dafür bewerben, um da eingezogen zu werden. Das war ja früher anders.
Ja, also zunächst mal, sie ist nicht abgeschafft, sondern ausgesetzt.
Das genau, also ad acta, genau. Also,
ne, ja. Man könnte sie, wenn die Politik das will,
wenn sie wollte, könnte
auch wieder reaktivieren. Ich meine, man muss da nur so ein bisschen in die Sicherheitspolitik hineinschauen. Wir wollen uns ja um Gottes Willen jetzt keine Verschlechterung der internationalen Lage wünschen, aber völlig ausgeschlossen ist das auch nicht. Und es ist vielleicht auch ein Instrumentarium, was man zumindest mal im Hinterkopf behalten sollte. Es ist, und du hast das im Prinzip ja schon angedeutet, echt ein zweischneidiges Schwert. Also denkst du mal, wenn der Staat von jungen Menschen, in dem Fall waren es ja erstmal nur junge Männer, Lebenszeit abfordert, muss das immer auch eine Rechtfertigung haben. Und insgesamt war es, glaube ich, so, dass wir gesagt haben, die sicherheitspolitische Lage lässt das zu, dass wir die Bundeswehr auch insgesamt verkleinern, das darf man ja auch nicht vergessen. Und dass wir uns quasi nun auf eine Armee, die sich im Wesentlichen auf Freiwillige abstürzt, zurückfahren. Das heißt Berufssoldaten, so wie ich, und Zeitsoldaten. Ich glaube, jetzt im Sinne von auch eine professionelle, hochtechnisierte Armee, war das schon auch richtig. Denn das darf man auch nicht vergessen. Wehrpflichtige waren natürlich dann zum Schluss nur noch für wenige Monate bei uns. Und da kannst du viel dann auch nicht mehr, gerade wenn es um Technologie geht, vermitteln. Mein Beispiel hier Patriot-Geschwader, da brauchst du einfach auch ein bisschen Zeit, um auch entsprechend dann auch wirklich die Soldaten und Soldatinnen auszubilden. Und wenn du die nicht hast, dann wird es auch irgendwann dann vielleicht auch für die Soldaten ja nicht professionell nicht befriedigend. Ne? Dennoch ein bisschen weine ich der Wehrpflicht auch hinterher, weil der Effekt, den du besprochen hast, der ist natürlich in der Tat da. Wir haben früher viele Wehrpflichtige zu uns bekommen, die eigentlich nicht wollten. Aber gar nicht so wenige haben dann gesagt, hey, das ist eigentlich viel besser hier, als ich das gedacht habe. Und viele von diesen Schauermärchen, die man irgendwo mal gehört haben, sind 20 Jahre her. Und eigentlich ist es das hier doch wirklich ein sehr, sehr guter Umgang miteinander. Vielleicht ein kleines Beispiel. Mein Fahrer, als ich Kommodore war, der war von Zivilberuf Maurer. Und er sagte, von wegen hier rauer Umgangston, der Ton auf dem Bau.
Auf dem Bau ist um einiges.
Aber hallo. Ja. Okay. Also insofern haben wir aus dem Reservoir der Wehrpflichtigen doch viele gewonnen, die eigentlich den Plan nicht hatten, aber dann gesagt haben, pass mal auf, ich bleib hier 4 Jahre, 8 Jahre, 12 Jahre, vielleicht auch länger. Und das fehlt uns natürlich ein bisschen. Das heißt, wir müssen jetzt, aber das müssen viele die Arbeitgeber machen, ganz aktiv um junge Männer und auch junge Frauen werben, die zu uns kommen sollen.
Ein Aspekt war ja auch sicherlich der Kostenfaktor, denn eine Wehrpflicht kostet viel Geld. Sind ja nicht nur 1000 Menschen, die da eingezogen worden sind, sondern 5-6-stelliger Bereich. Also Kostenpunkt. Ganz kurz, damit du uns mal erklären kannst, warum gibt die Bundesregierung 50 Milliarden Euro im Jahr für die Bundeswehr aus? Wohin fließt das Geld?
Ja, also vielleicht noch kurz zur Wehrpflicht. Der Kostenfaktor war es nicht. Es war wirklich diese politische, auch gesellschaftliche Überlegung.
Das war eine versuchte Überleitung von mir.
Ja, genau.
Aber gut, dass du das klarstellst.
Du fragst natürlich auch als Steuerzahler völlig zu Recht, warum ist die Bundeswehr letztendlich auch so teuer aus Sicht des Steuerzahlers? Weil wir hoffentlich auch eine moderne Armee in diesem Land haben wollen. Und wenn du mal auch wirklich auf unsere modernen Waffensysteme guckst, im Bereich der Fliegerei ist das besonders deutlich. Eurofighter, der Airbus als Transportflugzeug, auch hier mein Patriot-Geschwader, auch dort wollen wir jetzt ein Nachfolgesystem haben. Das kostet eben, weil es Hochtechnologie ist, auch viel, viel Geld. Das muss man ganz klar sagen. Trotzdem, aber da schlagen natürlich auch zwei Herzen in meiner Brust, sage ich als Soldat, ich würde mir schon noch eine etwas robustere Finanzausstattung der Bundeswehr wünschen, denn, und das wirst du auch gelesen haben, wir haben auch durchaus auch Bereiche, wo die materielle
Einsatzbereitschaft
überhaupt nicht zufriedenstellend ist. Na, ist klar, weil auch die Dinge irgendwann in die Jahre kommen.
Ganz klar.
Na, und ich sag mal, das kennt man auch aus dem privaten Bereich, wenn du irgendwann dein Auto, weil du es so lieb hast oder kein Geld hast für Neues, fährst, es kommen die Reparaturen und ob es dann wirklich sich rechnet, dann noch mehr Geld reinzustecken oder ob man nicht sagt, pass mal auf, jetzt nehme ich ein bisschen Geld in die Hand und kaufe mir was Neues, ist dann immer eine Abschätzung. Ne? Vielleicht möchte ich so zusammenfassen, dieses Land mit 80 Millionen Einwohnern und einer ganz robusten Wirtschaft sollte es sich leisten können, eine moderne, leistungsfähige Bundeswehr zu haben. Und die ist nicht für einen Nulltarif zu haben.
Sondern ein 2%-Tarif quasi.
Naja, diese 2%, das ist etwas, was immer so ein bisschen in die Diskussion geführt wird. Das ist ja quasi prozentual am Bruttoinlandsprodukt. Ne, ich sag mal, das wären im Augenblick schon gewaltige Summen, die wir da hätten.
Ich meine, wir sind noch nicht mal bei 1,5 und wir reden über 50 Milliarden Euro.
Ne? Genau. Ich glaube, viele, ich auch, wir wären schon zufrieden, wenn wir, ich sag jetzt mal, eine konstante Steigerung in Richtung dieses Ziels haben könnten. Denn gerade bei der Finanzausstattung ist es wichtig, dass man eben auch eine Planbarkeit hat. Also es geht gar nicht darum, jetzt mal kurzfristig Geld reinzupumpen, sondern du musst über viele Jahre wissen, wir haben das Geld zur Verfügung, wir können auch entsprechende Verträge machen, wir können auch entsprechende Projekte anstoßen. Das ist das eigentlich Wichtige, dass man diese langfristige Perspektive reinbekommt.
Wir sprachen eben schon davon kurz, wie wird man General? Wie wird man denn Verteidigungsministerin?
Das ist ja eine politische Entscheidung, ne? Also, ich meine, du weißt das ja, die Bundesregierung wird im Augenblick von CDU, CSU und SPD getragen und dann kann man sich das sicherlich so vorstellen, dass dann bei der Bildung einer Koalition man sich zunächst einmal grundsätzlich über die Einigung der Ressorts verständigen muss. Und dann ist es, glaube ich, guter Brauch, dass die jeweilige Partei das Vorschlagsrecht für das Amt hat. Und in dem Fall hat dann die CDU die Ministerin vorgeschlagen.
Anders gefragt, Tilo.
Ja.
Wie empfindest du es mit 36 Jahren Berufserfahrung, eine Frau vorgesetzt zu bekommen, oder ein Mann, das ist ja ganz egal, der keinerlei Berufserfahrung hat? Wenn ich mir das so denke, ich bin Angestellter an einer Bank und mein Chef ist ein Quereinsteiger aus, ich weiß nicht, aus der Medizin, der nichts damit zu tun hat. Wie fühlt sich das an? Und hat das mit Wertschätzung aus der Politik für die Bundeswehr zu tun?
Doch, also ein Minister oder in dem Fall eine Ministerin muss ja nicht unbedingt aus dem Bereich kommen. Vielleicht ist das im Gegenteil sogar gut so, dass man auch einen frischen Blick von außen mit drauf nimmt. Und ich denke mal, in dem Fall war es sicherlich auch so, dass sie als Ministerpräsident im Saarland, ja auch ein wichtiger Stationierungsraum, durchaus mit der Bundeswehr viel zu tun hatte. Und letztendlich, glaube ich, geht es bei jedem Ministeramt auch wirklich darum, dass man wirklich mit einem guten Überblick auf die Themen draufschaut, wo wir vielleicht, weil wir aus dem System Bundeswehr kommen, vielleicht dann doch oft zu eng denken, wirklich mit dem übergeordneten Blick der Politik drauf gucken. Ich denke, das ist schon wichtig.
Ja, nehme ich so hin. Ja. Das ergibt ein Bild, ja. Ein weiterer Kostenpunkt, ne, für den wir zahlen, sind ausländische Truppen auf deutschem Boden. Ist das so? Ja. Dann habe ich mich richtig informiert. Und derzeit sind es noch über beispielsweise 30.000 US-Soldaten in Deutschland. Ich frage mich, was machen die hier?
Ich finde es übrigens ganz wichtig, dass wir gerade amerikanische Soldaten hier in Europa und in Deutschland haben. Weil die auch wirklich sichtbar dokumentieren, dass die Sicherheit Europas eben gemeinsam in der NATO verteidigt wird. Und du hast vielleicht gelesen, dass ja derzeit überlegt wird, ob die amerikanische Präsenz reduziert wird. Ich fände das sehr, sehr schade. Gut, das ist eine politische Entscheidung, die muss man dann auch respektieren.
Ja, aber die wird ja nicht von uns getroffen, ne?
Ja. Also
von deutschen Politikern.
Ja, aber ich finde es sehr, sehr wichtig, dass eben auch präsent ist. Wir verteidigen Europa gemeinsam. Auch für wen auch immer. Ja. Und insofern ist es eben auch wichtig, wenn auch in deutlich reduzierter Zahl, dass wir eben auch amerikanische Soldaten noch im Land haben. Mal abgesehen davon ist es auch immer etwas, was auch Menschen dann mit einer Erfahrung versieht. Wie viele amerikanische Soldaten und Soldatinnen waren in Europa, waren in Deutschland, bringen dieses Wissen, dieses Verständnis auch damit mit nach Hause. Ich kann das nur umgekehrt schildern. Ich war ja nun als deutscher Soldat, wenn auch nur zur Ausbildung in USA. Und du bekommst Einblicke in dieses Land, die du als Tourist in 14 Tagen niemals bekommen würdest. Auch letztendlich ein Verständnis, in meinem Fall wirklich auch eine Liebe für dieses Land, die ich mir auch nicht nehmen lasse von der aktuellen Politik. Und insofern glaube ich, ist es gut und richtig, dass wir insbesondere so viele amerikanische Soldaten Gott sei Dank noch im Land haben.
Du sprachst schon an, Ausland, Amerika. Du warst in Amerika zur Ausbildung,
ja.
Aber warst auch über mehrere fünf Monate nämlich, in Afghanistan zum Einsatz. Darüber wollen wir jetzt mal ein bisschen sprechen. Nicht unbedingt genau, was da alles passiert ist, aber was das mit einem selbst macht, aber auch mit deiner Familie, mit deinen Kindern, mit euch. Aber fangen wir erstmal an. Weshalb warst du in Afghanistan, in welcher Position?
Ja, ich war 2009 in Afghanistan als stellvertretender Kommandeur des deutschen Einsatzkontingentes, so nennen wir das. Also der Kommandeur damals, der deutschen Soldaten in Afghanistan, war ein Brigadegeneral, der Dienstgrad, den ich jetzt trage. Ich war als Oberst sein Stellvertreter und wir waren im Norden Afghanistans in Mazar-i-Sharif eingesetzt.
Kennt man aus der Berichterstattung
Genau. Und diesem Regional Command North, so nannte sich das, waren dann auch entsprechend deutsche Truppen und nicht nur deutsche Truppen, sondern auch NATO-Truppen in Kunduz, in Faisabad, also im Norden Afghanistans und unterstellt. Eine sehr, sehr interessante Zeit. Ja, was macht das mit...
Ja, oder was hast du da gemacht in der Zeit? So, was waren so deine Aufgaben? Du hast schon gesagt, dein Rang da oder dein...
Ja.
Weshalb du da, aber was hast du da erlebt?
Es geht halt darum, dass dieses Hauptquartier natürlich den Einsatz der Soldaten, wie gesagt, nicht nur der Deutschen, auch wirklich orchestriert, befiehlt, auswertet, nachsteuert. Letztendlich natürlich auch war ich dann viel im Land unterwegs, sowohl bei unseren Truppen im Norden Afghanistans, als auch immer wieder im Hauptquartier ISAF in Kabul zu entsprechenden Besprechungen und so weiter. Und letztendlich ging es damals, und wahrscheinlich gilt das heute noch, im Wesentlichen darum, dass wir den afghanischen Sicherheitskräften geholfen haben, letztendlich auch durch Ausbildung,
Aufklärung, Ausbildung,
auf die eigenen Beine zu kommen. Mhm. Das ist im Grunde genommen, gilt das immer noch. Du kannst nicht einem Land irgendein System und schon gar nicht Frieden im positiven Sinne überstülpen, sondern du kannst nur helfen, dass die Menschen selbst diese Chance ergreifen. Und das haben wir damals getan. Und mein großes Projekt in meinem Einsatz war damals für Nordafghanistan die Absicherung der damaligen Präsidentschaftswahlen. Wahlen, das ist für uns so was Selbstverständliches.
Ne? Wir gehen so das hin und wählen. Und
genau fertig. So ist das, genau so ist das. Aber wirklich ganz banal, wo machen wir das? Die Wahllokale zu identifizieren, sicherzustellen, dass dann auch die entsprechenden Urnen, Stimmzettel und so weiter dahin kommen. Und das war eben unsere Hauptaufgabe, mit den afghanischen Sicherheitskräften auch abzustimmen, die pure Sicherheit dieser Wahllokale, weil dort gab es eine ganze Reihe von Anschlägen auf Wahllokale, weil die Taliban verhindern wollten, dass diese Wahlen stattfinden. Im Norden Afghanistans ist uns das weitgehend gelungen. Es gab ein paar wenige Störungen und Anschläge. Im Süden Afghanistans war das zumindest damals deutlich schwieriger. Also, dass so eine Wahl überhaupt sicher durchgeführt werden kann, ist für uns eine Selbstverständlichkeit, die man wahrscheinlich gar nicht mehr so wertschätzt. Aber für die Afghanen war das eine Riesengeschichte und ganz, ganz wichtig. Und zum Beispiel, aber das galt auch vorher schon, ich bin so ein notorischer Immerwähler. Wenn eine Wahl ist, egal, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, ich gehe immer hin.
Ja.
Das konnte ich gar nicht anders. Da hätte ich ein schlechtes Gewissen.
Ja, wenn man nicht wählt, dann braucht man auch nicht meckern.
Genau. Ne?
Ja. Selbstverständlichkeit ist ein gutes Schlagwort. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu, weil ob du vieles nach Afghanistan, was vielleicht vorher für dich selbstverständlich war in Deutschland, ob du das vielleicht anders wertschätzt nach dieser Zeit. Aber kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Wenn man sich Bilder aus Afghanistan in den Nachrichten anguckt, in den Medien anguckt, wird dann ein falsches Bild übermittelt? Oder wie ist es wirklich da, 5 Monate zu leben? Lebt man da in ständiger Angst?
Also
oder ist mal, das Respekt?
Ja, also zunächst einmal ist mein Einsatz natürlich schon ein paar Jahre her. Insofern bin ich jetzt nicht der Experte, der dir aktuell was über die Lage in Afghanistan sagen kann. Aber vielleicht generell, relativ viele Soldaten verbringen natürlich auch die Masse ihrer Zeit innerhalb, ich sag jetzt mal, des Lagers, des Feldlagers.
Wo man sich relativ sicher fühlt.
Wo man sich relativ sicher fühlt, wobei auch da gab es immer mal Mörserbeschuss oder solche Dinge, aber im Grunde genommen war das schon irgendwo beherrschbar. Aber natürlich, gerade wenn ein paar Patrouillen rausgehen, dann ist auch immer eine Gefahr. Oder wenn wir zum Beispiel damals auch innerhalb von Mazar-e-Sharif sind wir zum Beispiel in die Kaserne der Afghanen gefahren. Das waren nur ein paar Kilometer, aber du bist dann letztendlich dann durch die Straßen Mazar-e-Sharifs gefahren. Du darfst dir das jetzt nicht vorstellen als wirklich gut ausgebaute Teerstraßen. Die gibt es da auch so ein paar in der Innenstadt, aber es sind auch oft nur so Dirt Roads, wie wir nennen.
Schotterpisten.
Ja, genau. Ja. Und da gab es auch durchaus eine ganze Reihe von Anschlägen. Ich selber davon nun, Gott sei Dank, nicht betroffen. Aber in meiner Zeit dort haben wir insgesamt 8 Soldaten verloren. Entweder durch Gefechte oder durch Anschläge. 8 Soldaten, die ihr Leben gelassen haben, die gefallen sind für die Zukunft Afghanistans.
Und die helfen wollten.
Die helfen wollten. Ne? Und das ist natürlich etwas, was natürlich etwas mit dir macht. Da darf man sich überhaupt nichts vormachen. Das ist, wenn ich ehrlich bin, etwas, was mich heute noch beschäftigt. Ich will es dir mal an einem Beispiel erläutern. Wir haben natürlich dann unsere gefallenen Kameraden immer sehr, sehr würdevoll, wie ich finde, verabschiedet, mit einem Ehrenspalier dann ins Flugzeug eingeladen, den Sarg dann nach Deutschland geflogen.
Und ja, man kennt diese Bilder, ne?
Ja, man kennt diese Bilder, aber wenn du da stehst, ist es nochmal was ganz anderes. Und bei einer Trauerfeier hat unser Militärpfarrer, wir haben ja in den Einsätzen immer Gott sei Dank Militärpfarrer mit dabei, zur musikalischen Untermalung dieses Lied, weiß nicht, ob du das kennst, Brothers in Arms von den Dire Straits. Dire Straits? Ja, Dire Straits war auch vorher schon einer meiner Lieblingsgruppen. Aber wenn ich dieses Lied heute höre, gerne mal hier im Wintergarten, wo wir jetzt sitzen, abends, wenn die Familie im Bett ist, dunkel, und ich höre dieses Lied, da geht ein Film in mir ab, den ich auch nicht loswerde. Ne? Also natürlich sind das Dinge, die einen beschäftigen. Überhaupt keine Frage. Ja, und wenn du dann wieder nach Hause kommst, du freust dich natürlich als allererstes mal über deine Familie, dass du deine Frau, deine Kinder wieder siehst, die man schmerzlich vermisst hat. Man freut sich insgesamt einfach über dieses schöne, friedliche und auch grüne Nordfriesland. Denn ich bin damals, ich glaube Ende Juli aus Afghanistan zurückgeflogen. Afghanistan Ende Juli ist prügelheiß und da, wo wir waren, letztendlich dann Wüste oder das bisschen Grün ist dann weggedorrt. Also es ist eine braune Farbe, die du verlässt, dann kommst du hier an. Kann ich mich noch entsinnen, wir stiegen aus dem Flugzeug, Nieselregen. Oh, super! Herrlich. Nieselregen im Juli. Ne? Was für ein Luxus. Und das war schön. Und dann mal einfach in Husum über den Marktplatz zu gehen, einen Kaffee zu trinken, sich mal in den Hafen zu setzen, einfach dieses schöne, friedliche, bürgerliche Leben mal wieder zu genießen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch die Besonderheit, die unsere heutige Soldatengeneration von zum Beispiel Soldaten aus den früheren Weltkriegen unterscheidet. Dass wir im Grunde genommen, das ist ja sehr, sehr schön, wirklich im Frieden leben und auch in den Frieden zurückkommen, aber in dieser Zeit schlimme Dinge auch sehen und erleben. Und ich glaube, das ist etwas, was viele mich auch beschäftigt.
Wie lange hält diese Phase an, diese Phase der Wertschätzung, der Dankbarkeit, dass alles hier Friede, Freude, Eierkuchen ist in Nordfriesland? Wie lange hält das an? Eine Woche? Ein Monat? Oder dauerhaft? Kannst du das dauerhaft seitdem...
Ich kann nicht für andere sprechen. Für mich dauerhaft. Das ist eine Lebenserfahrung, die mich immer beschäftigt. Wobei ich auch wirklich sagen muss, auch vorher schon konnte ich mich immer wirklich an kleinen Dingen freuen. Ja,
also das ist ja auch eine Gabe.
Definitiv. Also ich bin auch, ohne das jetzt allzu sehr auszuwälzen, ich bin auch wirklich, muss ich sagen, in der Familie aufgewachsen, wo wirklich nicht viel Geld da war. Und unser Papa ist leider früh verstorben und unsere Mutter hat uns da wirklich aufopferungsvoll durchgebracht, wie man so schön sagt. Ja. Also ich bin mit wirklich wenig Geld aufgewachsen und das ist im Grunde genommen noch heute etwas, ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein. Wie ich dir auch gesagt habe, ich muss jetzt nicht auf die Malediven zu fliegen, um glücklich zu sein. Ich schätze mich mit den Käffchen in deinen Garten, ne, und alles ist gut.
Darfst du auch gleich wieder.
Wir wollen noch nach Husum heute.
Oh, ja. Großer Ausflug.
Ja, Janis braucht mal wieder ein paar Klamotten.
Ja. Apropos, du sprichst deine Kinder an. Hm? Die waren dann ja noch sehr jung, vor 11 Jahren. Hattet ihr regelmäßig Kontakt? Was glaubst du, war das für die beiden und auch für deine Frau, für die drei, für eine Zeit? Eine Zeit der Ungewissheit, dass der Vater in einem Kriegsgebiet ist.
Ja, ich glaube, dass es für alle drei schwierig war. Und natürlich, wir haben regelmäßig telefoniert, aber es war damals noch nicht so, wie das heute jetzt so selbstverständlich ist mit WhatsApp und FaceTime und all diese Dinge. Das war da noch nicht so, ne? Sondern wir haben dann E-Mails geschrieben und so alle paar Tage mal, aber wirklich nur kurz telefoniert. Natürlich vermisst man sich gegenseitig unheimlich. Du als Soldat im Einsatz kommst da oft gar nicht dazu, denn ich war wirklich, muss ich sagen, auch so unter Anspannung, dass diese Zeit für mich wirklich geflogen ist. Also diese 5 Monate, die jetzt ja auch nicht dieses klassische Montag bis Freitag und Wochenend Leben sind, wie hier zu Hause, sondern Einsatz ist Einsatz jeden Tag. Das war für mich letztendlich wirklich so vorbei. Ich glaube, für meine Frau war es wahrscheinlich am schwersten, dann hier zu sein, mit den Kindern alleine. Bestimmt auch Sorgen im Hinterkopf, überhaupt keine Frage.
Und aber Kinder können sich ja wahrscheinlich besser noch ablenken, ja, besser unterhalten, denken vielleicht gar nicht so weit.
Ich denke ja. Ich glaube, dass die Kinder, sag es mal, diese Gefahr gar nicht wahrgenommen haben, sondern Papa ist nicht da. Das war wahrscheinlich.
Wart ihr offen damit? Wussten die beiden Kids, wo du warst?
Ja, natürlich. Ja, klar. Ja, selbstverständlich. Genau. Nein, ich kann mich entsinnen, ich habe ja auch noch Fotos damals, man bekommt dann ja auch eine andere Uniform, so Sandfarben, und dann holte mich mein Fahrer ab und dann fuhren wir mit anderen Soldaten, die mich nach Afghanistan begleitet haben, dann zum Flughafen nach Köln. Also man hat sich dann wirklich richtig verabschiedet, so Papa ist jetzt in Afghanistan und ich glaube, das ist auch wichtig. Natürlich in der Hoffnung, so ist es auch gekommen, man kommt ja wieder.
Mit dem Gedanken muss man losfliegen.
Ja, unbedingt. Unbedingt. Aber ich sag's nochmal, in der Zeit haben wir 8 Soldaten verloren, die nicht wiedergekommen sind. Ja. Und wo dann eine Frau oder Kinder eben nicht wieder ihren Geliebten in den Arm nehmen konnten. Und das ist etwas, das vergesse ich mein Leben lang nicht. Und das ist dann vielleicht auch noch eine Antwort auf deine Frage von vorhin. Wann ist dieser Effekt da vorbei? Nie. Weil wenn dich das nicht beschäftigt, dann hast du kein Herz.
Ist es richtig gewesen, nach Afghanistan zu gehen? Jetzt nicht als Person, Thilo Mädler, sondern deutsche Bundeswehr. Ist der Einsatz da richtig gewesen?
Ja.
Oder ist der weiterhin richtig?
Ich glaube ja. Es ist unverändert auch schwierig, überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, dass das ist wirklich eine große Chance, die ja nicht nur die Bundeswehr, sondern insgesamt klar, die internationale Gemeinschaft, die diesem Land gibt. Aber ich sag's nochmal, letztendlich müssen auch die Menschen dort vor Ort natürlich die Chance ergreifen und für sich auch eine Lösung finden.
Tun die das denn? Seid ihr eher mit Eiern beworfen worden oder wurde geklatscht, als ihr da langgefahren seid?
Also, damals, muss ich sagen, wirklich von den Dorfbewohnern, ja, wo wir durchgefahren sind, immer sehr, sehr freundliche Reaktion. Ich glaube auch eine große Dankbarkeit. Ja, aber wie gesagt, auch natürlich Gefechtshandlungen, Anschläge von den Taliban. Ja,
klar.
Na, ich meine, das darf man nicht vergessen. Letztendlich geht da über viele Jahrzehnte eigentlich sowas wie ein Bürgerkrieg vonstatten. Und natürlich, sag mal, sind dann ausländische Truppen auch vielen ein Dorn im Auge. Und im wahrsten Sinne des Wortes der Feind. Aber ich habe wirklich den Eindruck, dass letztendlich die meisten Menschen dort nichts anderes wollen als wir auch. Im Frieden leben, Kinder großziehen, eine Zukunft haben, einen kleinen, bescheidenen Wohlstand aufbauen, ein normales Leben zu führen. Ne? Und wenn wir mit unserem Einsatz ein bisschen dazu beitragen können, dass das hoffentlich möglich wird, dann hat sich das schon gelohnt, finde ich.
Du hast dich in dieser Zeit verändert, sicherlich. Bereust du die Zeit, die du da warst? Oder bist du eher dankbar dafür, dass du da sein durftest? Oder hättest du dir gesagt, ach, Afghanistan, die Zeit hätte es für mich gar nicht geben müssen? Kannst du das so sagen?
Ja, definitiv muss ich sagen, war es gut und richtig, dass ich da war. Also nächstes Mal
für dich als Person, ne?
Ja. Okay. Also, aber erstmal, als Soldat bereitest du dich ja darauf vor, in den Einsatz zu gehen. Und wenn der Einsatz dann kommt, dann machst du ihn auch hoffentlich so gut wie du das kannst. Das macht, glaube ich, jeder, der seinen Beruf ernst nimmt. Für mich als Person war es natürlich auch eine Erfahrung, wo ich sage, da hast du auch noch mal wirklich sehr deutlich unschöne Dinge gesehen. Aber auch das gehört ja zum Leben dazu, ne? Dass man zum Beispiel mit Tod und Verwundung auch wirklich ganz real lernt, umzugehen. Und wie gesagt, ich war als stellvertretender Kommandeur des Einsatzkontingentes ja für diese Soldaten verantwortlich. Ja. Natürlich spürst du auch ganz unmittelbar auch diese Anspannung, die du da trägst. Aber in der Rückschau muss ich sagen, es war auch eine professionell sehr, sehr befriedigende Zeit, weil im Einsatz eigentlich viele Dinge, ja, wie soll ich sagen, es wird nicht lange gefragt, es wird gemacht. Es herrscht ein ganz starker Pragmatismus, ein ganz starkes Pflichtgefühl und alle packen mit an und fragen nicht nach Uhrzeit. Und das muss ich sagen, das ist einfach schön zu sehen, dass die Soldaten und Soldatinnen auch wirklich auch zusammenstehen und auch wirklich funktionieren. Und ich glaube, gerade wir deutschen Soldaten haben auch in den Einsätzen immer ein großes Ansehen dahingehend erworben, auch gerade bei der Bevölkerung, weil wir doch, glaube ich, mit Augenmaß und Sinn und Verstand daran gehen und nicht so, hoppla, jetzt kommen wir. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon auch eine unserer Stärke.
Abschließende Frage, Thilo. Hm? Dein Sohn befindet sich jetzt auch gerade in der Berufsfindungsphase. Ja. Oftmals ist der Papa ja das große Vorbild. So war es bei mir auch. Mein Vater ist bei der Bank. Ich habe auch eine Lehre gemacht. Dann doch aber erkannt, ja, ist vielleicht nicht doch das Richtige. Wie sieht es denn bei deinem Sohnemann aus? Oder auch bei deiner Tochter?
Ja, also keiner von den beiden ist bei der Bundeswehr, was aber auch okay ist. Also ich habe die jetzt auch nicht versucht, in irgendeiner Form dafür oder dagegen zu beeinflussen, sondern die wissen natürlich von mir, was es heißt, Soldat zu sein. Aber letztendlich haben dann beide, und das ist auch absolut okay, einen anderen Weg gewählt. Unsere Tochter will Grundschullehrerin werden, das sagt sie schon seit vielen, vielen Jahren. Ja. Und sie studiert es gerade.
Schön.
Und Janis studiert Betriebswirtschaftslehre. Und das sind ja nur auch beides wirklich vernünftige Wege im Leben. Und wäre einer von beiden jetzt zur Bundeswehr gegangen, wäre das völlig okay gewesen, hätte mich auch gefreut. Aber so ist das auch in Ordnung.
Ich meine, hätte es eine Wehrpflicht gegeben, sähe die Welt vielleicht anders aus. Damit runden wir das Gespräch ab. Ich sage ganz vielen Dank, Thilo. Wir können jetzt beide in den Garten, denn hier drin hat sie das ordentlich aufgeheizt.
Ja, genau.
Der Tee hilft auch nicht. Aber
und die Schokokekse schmelzen dahin.
So. Die schmelzen dahin. Ich sage vielen Dank.
Ja, dann gehen wir jetzt mal in den Garten.
Sehr gern.
Tores Tea Time. Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.